Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ihr wisst vielleicht noch, die Jahreslosung 2024, die spricht von Liebe. Und die Allianz Gebetswoche, die heute zu Ende geht, was hat die für ein Thema? Irgendwas mit Vision oder irgendwas mit Mission, irgendwas war doch da, ja. Ich will irgendwas mit Menschen machen. Ja, genau. Und das passt eigentlich wunderbar zusammen. Liebe und Mission. Ich glaube, beides gehört untrennbar zusammen. Wenn Mission nicht etwas mit Liebe zu tun hat, dann ist es keine Mission in Gottes Sinne. Denn Gottes Mission ist seine, ja, man muss wirklich sagen, unverschämte Retterliebe zu uns Menschen. Und ich glaube, das macht kaum ein Text so ergreifend deutlich wie das berühmte Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Kennen wir wahrscheinlich fast alle. Ich habe festgestellt, ich habe hier in Zeitz tatsächlich noch nie diesen Text gehabt als Predigtext. Da habe ich gedacht, das passt eigentlich wunderbar. Und ich möchte uns dieses Gleichnis lesen aus Lukas 15. Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an seine Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum ist aber der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Und der Herr segne an uns sein Wort. Ich weiß nicht, ob ihr den Vers ganz am Anfang noch im Ohr habt. Das ist ja eine etwas längere Geschichte. Weiter sagte Jesus. So leitet der Evangelist Lukas die Geschichte ein, die Jesus da erzählt. Und das deutet ja darauf hin, dass diese Geschichte eine Vorgeschichte hat. Es geht hier mit diesem Gleichnis weiter. Und diese Vorgeschichte, wenn man da mal ein bisschen guckt, dann stellt man fest, diese Vorgeschichte besteht kurz gesagt darin, dass die Frommen der damaligen Zeit sich über Jesu unverschämte Nähe zu den Zöllnern und Sündern aufregen. Jesu Nähe zu Menschen, die mit ihrem Lebenswandel gegen Gottes Gebote verstoßen, ist den rechtschaffenen und gesetzestreuen Pharisäern ein Dorn im Auge. So hören wir es am Anfang dieses 15. Kapitels bei Lukas. Da heißt es, alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Und ich meine, in einer gewissen Weise haben diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben ja gar nicht so Unrecht. Diejenigen, die hier als Zöllner und Sünder bezeichnet werden, so eine Art Sammelbegriff kann man sagen, das sind ja tatsächlich keine gesetzestreuen und frommen Menschen. Und Jesus bestreitet das ja auch gar nicht. Er sagt auch nicht, ja mach mal halblang, das sind ja gar keine richtigen Sünder oder so. Nein, nein. Aber er zeigt den Frommen und auch den nicht ganz so Frommen, worin seine Mission besteht. Jesus ist gekommen, erklärtermaßen, um Zöllner zu rufen, um Kranke zu heilen, um Sünder zu retten. Das ist seine Mission und nichts anderes. Jesu Mission ist die Mission Liebe. Deswegen gehört beides zusammen. Und diese Liebe, die Jesus verkörpert, das ist eine Liebe, die aneckt. Eine Liebe, die aufregt. Eine Liebe, die Anstoß erregt. Warum? Jesu Liebe ist göttlich, nicht menschlich. Gottes Liebe verletzt unser Gerechtigkeitsempfinden. Das sehen wir dann beim älteren Sohn. Das ist doch unfair, was dieser Vater macht. Das geht doch nicht. Gottes Liebe, die sprengt unsere Vorstellungskraft. Ein Patriarch, der durch die Gegend rennt. Wo hat man denn sowas schon mal gesehen? Gottes Liebe rechnet sich nicht. 100 Schafe, 1% Verlust. Ja, ich setze die 99% aufs Spiel, um dieses 1% zu retten. Ich war in Mathe nicht besonders gut, aber dass sich das irgendwie kaufmännisch nicht so die Waage hält, das leuchtet mir auch ein. Die Liebe Gottes, die ist im wahrsten Sinn des Wortes unberechenbar. Und sie ist unvernünftig. Gottes Liebe ist frei. Und darum und nur darum ist sie wirklich Liebe und deswegen verdient sie auch diese Bezeichnung. All das, was wir so unter Liebe verstehen, das ist eigentlich was ganz anderes. Das hat mit dieser göttlichen Liebe nichts zu tun. Und um zu verdeutlichen, wie der dreieine Gott in seiner Liebe zu uns Menschen handelt, erzählt Jesus gleich drei Gleichnisse. Eben das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze. Also wer von euch hat schon mal das komplette Haus auf den Kopf gestellt, weil ihm irgendwie ein Cent abhandengekommen ist? Da würde man doch sagen, also diesen Aufwand, den kann man sich doch schenken. Und dann gibt es noch das Gleichnis vom Vater mit den beiden Söhnen. Im ersten und im zweiten Gleichnis, da liegt das Augenmerk vor allem darauf, wie Gott jeden einzelnen Menschen sucht, bis er ihn bei sich hat. Jesus erzählt von der Hoffnung aller Zöllner und Sünder, weil es da draußen einen Gott gibt, der sucht und sucht und sucht und so lange sucht, bis er das verlorene Schaf oder die verlorene Münze gefunden hat. Und schon damit macht Jesus den Frommen seiner Zeit eigentlich deutlich, dass sie ihn nicht davon abbringen werden, die Nähe zu Zöllnern und Sündern zu suchen und zuzulassen. Diesen Schwerpunkt, den setzt dann aber vor allem das dritte Gleichnis. Und dieser Spur möchte ich heute folgen. Es geht erstens um den jüngeren Sohn und sein halbherziges Sündenbekenntnis. Es geht zweitens um den Vater und seinen großherzigen Empfang. Es geht drittens um den älteren Sohn und seine hartherzige Rechthaberei. Und es geht viertens um den Vater und seine weitherzige Offenheit. Und wir sind ja irgendwie gewohnt, dieses Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen zu bezeichnen als das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Aber ich habe mal ein bisschen nachgerechnet. In dem Gleichnis geht es fast zu gleichen Teilen um den einen wie um den anderen Sohn. Und nicht zuletzt geht es vor allem um den Vater. Der jüngere und der ältere Sohn stehen in ungefähr in einem, wenn man einmal die Textanteile vergleicht, in einem Verhältnis von 60-40. Und im Blick auf beide spielt der Vater die entscheidende Rolle. Auf die dreiste Forderung des jüngeren Sohnes, er wolle jetzt sofort sein Erbe ausbezahlt bekommen, reagiert der Vater, indem er sein ganzes Vermögen unter seine beiden Söhne aufteilt. Beide bekommen jetzt ihren rechtmäßigen Anteil ausbezahlt, auch wenn nur der Jüngere ihn eingefordert hat. So leitet Jesus die Geschichte ein. Und die weitere Geschichte ist bekannt. Der jüngere Sohn, der rafft seinen ganzen Krempel zusammen und dann geht er los, die Taschen voller Geld. Und als die gut gefüllten Taschen dann überraschend schnell leer sind, da sitzt er bald im wahrsten Sinn des Wortes in der Scheiße bei den Schweinen. Unrein von oben bis unten. Und nicht einmal Schweinefraß bekommt er, um seinen Hunger zu stillen. Und dann, als der jüngere Sohn gar nicht mehr weiter weiß und ihm gar keiner mehr helfen will, nicht mal der, dem er sich aufgedrängt hat, da besinnt er sich auf seinen Vater. Und da kommt diesem jüngeren Sohn eine, wie er findet, glorreiche Idee. Naja, er könnte doch jetzt einfach als Tagelöhner bei seinem Vater anheuern. Dann hätte er wenigstens was zu beißen. Dann würde er wenigstens, ja, ziemlich ordentlich überleben können. Ist allemal besser, als vor den vollen Schweinetrögen zu krepieren. Jetzt gibt's nur ein Problem. Er ist ja sozusagen nicht auf die feine englische Art von zu Hause weggegangen. Und wie soll er jetzt seinem sicher etwas verärgerten Vater unter die Augen treten? Aber auch dafür hat dieser pfiffige Sohn eine, wie er findet, glorreiche Lösung parat. Wie wär's denn mit einem Schuldeingeständnis zur Beschwichtigung des Vaters? Ich meine, die meisten Menschen, die reagieren ja erfahrungsgemäß nicht mehr ganz so sauer, wenn man ihnen so ein bisschen Honig um den Bart schmiert, wenn man sich einsichtig zeigt und wenn man ausreichend zerknirscht ist. Ja, das kennen sowohl die Eltern unter uns als auch die Kinder unter uns, ja, wenn man was ausgefressen hat. Ja, es tut mir leid und so. So, und das überlegt sich dieser jüngere Sohn auch und schon hat er seinen Dreizeiler zusammen. Erstens, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Zweitens, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Drittens, jetzt kommt das eigentliche Anliegen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das müsste doch reichen. Gesagt, getan, der jüngere Sohn bricht auf und unterwegs ist er ein langer Weg gewesen, er war ja weit weg. Unterwegs lernt er fleißig sein Verslein. Und dann kommt es zu dieser Begegnung, die aber so ganz anders ausgeht, als er es erwartet und als wir es erwarten. Der entscheidende Satz lautet, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Jahreslosung letztes Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Da kommen seine Eingeweide in Bewegung vor lauter Schmerz, Freude, Mitleid. Alles in ihm bewegt sich und er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Alle Aktion geht von diesem Vater aus. Wir werden später sehen, dass sie auch bei diesem Vater wieder endet. Der jüngere Sohn ist noch weit entfernt, kaum zu erkennen. Doch da ist beim Vater schon die Entscheidung längst gefallen, dieser mein totgeglaubter Sohn, der ist mein Sohn und er soll für immer mein Sohn sein. Auf, ihm entgegen. Und da macht sich dieser majestätische Patriarch auf die Socken und er rennt diesem verwahrlosten, diesem stinkenden und diesem in jeder Hinsicht schäbigen Sohn entgegen. Er drückt ihn an sein Vaterherz und er küsst ihn von oben bis unten ab. Und ich weiß nicht, wer von euch Vätern hat schon mal einmal seine Söhne auf diese Weise umarmt, abgeküsst, ihnen so gezeigt, wie unendlich er sich darüber freut, dass sie seine Söhne sind. Und diesem Patriarchen in der Geschichte, dem ist das übrigens völlig wurscht, was man mit einem oder auch mit zwei N so tut oder auch nicht tut. Für seinen Gefühlsausbruch schämt er sich nicht. Das ist eine wirklich unverschämte Liebe. Da fliegt alle preußische Distanziertheit hochkant über Bord. Ihn bestimmt nur noch ein Gedanke. Mein Sohn ist wieder da, preis den Herrn. Und es ist ganz merkwürdig, wie dieser Sohn reagiert. Er hat gerade den krassesten Liebesbeweis seines Vaters erfahren. Der wurde gerade von oben bis unten abgeknutscht. Aber irgendwie kommt er trotzdem nicht von seinem schrägen und vernagelten Vaterbild los. Der Sohn, der traut diesem Braten offensichtlich nicht so richtig und denkt, er müsse jetzt doch noch schnell sein auswendig gelerntes Bußsprüchlein loswerden. Und da fängt er so an: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Da fällt ihm aber schon der Vater ins Wort, sodass er sich nicht mal mehr, was er ja eigentlich wollte, als Tagelöhner ins Spiel bringen kann. Ja, nach zwei Zeilen ist Schluss. Den Vater interessiert dieses dahingestammelte Beschwichtigungsverslein offensichtlich nicht die Bohne. Mit keinem Wort geht der Vater auf irgendeines dieser Worte seines Sohnes ein. Im Gegenteil, er bricht diesen Vortrag ab und dann dreht er eigentlich den Spieß um. Der Sohn wird eben nicht, wie von ihm erhofft, zum Diener, sondern der Vater beauftragt seinerseits die Diener, seinen Sohn so auszustatten, wie es ihm als Sohn gebührt, wie es ihn als Sohn auszeichnet, damit er wieder als dieser Sohn erkennbar wird. Der Vater beauftragt seine Diener, diesen Sohn eben auszustatten mit allen Dingen, die ihn als Sohn auszeichnen. Standesgemäße Kleidung, so nach dem Motto: Junge, was hast du denn da an? Ja, zieh dich mal ordentlich an. Ein Siegelring an seinen Finger. Damit hat er auch wieder die Rechte als Sohn und ein ordentliches Schuhwerk. Und dann beginnt ein rauschendes Fest mit reichlich Essen und Trinken. Ja, was wird da eigentlich gefeiert? Das ist eine regelrechte Auferstehungsfeier, ein Ostergottesdienst. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Warum jetzt eigentlich der ältere Sohn von alledem nichts mitbekommt, das wissen wir gar nicht so genau. Wir wissen nur, dass er auf dem Feld ist, während der Rest der Hofgemeinschaft sich zu Musik, Tanz, Essen und Trinken versammelt hat. Vielleicht war dieser ältere Sohn einer von der Sorte Mensch, die man die Gewissenhaften oder die 110-prozentigen nennt. Irgendwann kommt er dann vom Feld, vielleicht erst gegen Abend, ich weiß es nicht, steht da alles nicht. Aber was da steht, ist, dass er ziemlich befremdet zur Kenntnis nimmt, dass im Haus seines Vaters prächtigste Stimmung herrscht. Da ist eine richtig ausgelassene Party im Gange. Noch mehr, als wir das am Samstagabend hingekriegt haben, ja. Und wir waren auch nicht schlecht. Aber als der ältere Sohn den Grund erfährt, warum da so eine richtig tolle Stimmung herrscht, da ist seine Stimmung aber sowas von im Keller. Frostige Kälte legt sich um sein Herz. Was, dieser? Nein, und er sagt eben nicht dieser Bruder, sondern dieser Typ da. Dieser Sohn meines Erzeugers, diese Ausgeburt meines Vaters. Der Typ, der hat doch ernsthaft die Chuzpe, sich mir nichts, dir nichts wieder blicken zu lassen. Er, der das Geld des Vaters mit Huren durchgebracht hat. Und die Frage ist eigentlich, woher weiß der ältere Sohn so genau, was sein Bruder getan hat? Von Huren war überhaupt nicht die Rede. Das hat sich der ältere Sohn mal so zurechtgelegt. Und wenn man ihn gefragt hätte, woher weißt du das eigentlich so genau? Warum meinst du eigentlich so genau Bescheid zu wissen, was der andere an Verfehlungen sich alles aufgehalst hat? Dann hätte er vielleicht gesagt, naja, ich kenne doch meine Pappenheimer. Und hier zeigt sich die Überheblichkeit und die vermeintliche Allwissenheit dessen, der eine weiße Weste hat. Aber nicht, dass wir uns jetzt missverstehen. Der ältere Sohn, der wird mit keiner Silbe irgendwie abgewertet. Er wird auch nicht irgendwie in den Dreck gezogen. Vermutlich war er ein zuverlässiger und ein ordentlicher Zeitgenosse. Einer, auf den man sich verlassen konnte, der eben bis spät abends noch auf dem Feld rumhängt und da arbeitet. Aber ausgerechnet seine Rechtschaffenheit und ausgerechnet seine Gewissenhaftigkeit steht ihm jetzt im Weg. Er kann sich nicht mitfreuen. Er kann sich einfach nicht mitfreuen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, aber bei ihm gibt es nur Dienst. Und da macht er seinem Vater bitterste Vorwürfe, die darauf schließen lassen, dass auch er, dieser so Heimatverbundene, der nicht gegangen ist, dass auch er ein völlig verkehrtes Vaterbild hat. Zu seinem Vater hat er offenbar nicht mehr als ein geschäftsmäßiges Verhältnis, eben ein reines Dienstverhältnis. Auf der Todesanzeige des älteren Sohnes hätte irgendwann vielleicht dieser wirklich überaus tragische Satz gestanden: Arbeit war sein Leben. Das ist tragisch, wenn so etwas als letztes Wort über einem Leben steht. Und das ist der Punkt, an dem der Vater in weitherziger Offenheit einschreitet. Er geht raus zu seinem Sohn. Wie er übrigens schon vorher dem anderen Sohn entgegengerannt ist. Der Vater geht immer aus sich heraus. Und liebevoll, und wirklich liebevoll, wirbt er um das harte Herz seines älteren Sohnes. Der Vater versucht seinem Vorzeigesohn zu zeigen, dass es ihm nicht um Leistung, nicht um Rechtschaffenheit und nicht um Dienst nach Vorschrift geht. Was der Vater wirklich will, wonach er sich wirklich sehnt, wir werden es nachher beim Abendmahl hören, wonach sich Jesus sehnt, das ist die enge, die herzliche, die liebevolle Verbindung mit seinem Sohn. Und zwar mit dem Älteren nicht weniger als mit dem Jüngeren. Mit beiden Söhnen will dieser Vater feiern. Und ja, er sagt dem älteren Sohn auch noch, du hättest dein Erbe, das du ja schon längst bekommen hast, einfach genießen können. Hat dich doch keiner gehindert. Du hättest dich doch einfach bedienen können an dem unermesslichen Reichtum des Vaters. Es war doch alles da. Der Vater war da. Und mit ihm alles, was dieser Sohn brauchte. Und da können wir uns mal fragen vielleicht, ob Gott auch uns vielleicht ab und zu und vielleicht auch heute mit einer solchen weitherzigen Offenheit gerade rücken muss. Weißt du, dass du alles hast? Dass du alles hast, wenn du Kind des himmlischen Vaters bist? Und weißt du, dass Gott nicht Mittel zum Zweck ist, sondern dass er selber das Endziel und die Erfüllung aller Träume von Glück und von Leben ist. Mehr als beim Vater zu sein, mehr als in der Gegenwart des dreieinen Gottes zu leben, mehr gibt's überhaupt nicht. Der ältere Sohn, der hat offensichtlich auf irgendwas anderes spekuliert noch. Ich bin beim Vater, damit ich irgendwas anderes kriege. Nein, mehr als beim Vater sein gibt es nicht. Der dreieine Gott, der ist das ultimative Ein und Alles. Und da meinte der ältere Sohn noch, ihm würde etwas genommen, wenn der Vater den jüngeren Sohn jetzt so großherzig aufnimmt. Aber das ist nicht wahr. Also es ist doch nicht so, dass wenn einer mit Gott lebt, der andere weniger mit Gott leben kann. Und das sagt ihm der Vater auch, mein Kind. Der ältere Sohn hat es nicht mal fertiggebracht, seinen Bruder als Bruder zu bezeichnen. Der Vater sagt, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und man muss sich doch freuen, denn dieser, dein Bruder, der war tot und er lebt wieder. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Und ihr Lieben, wenn wir diese Freude teilen, dann in der Tat teilen wir den Herzschlag unseres himmlischen Vaters. In dieser umfassenden Freude erreicht die Mission des dreieinen Gottes ihr wahres Ziel. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen sprengt, halte euch in allem ausgerichtet auf Christus Jesus, unseren Herrn und Heiland. Amen.